Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht es weiter in der Geschichte von David im 1. Samuel-Buch. Und wir betrachten insbesondere das Kapitel 24 und Teile des Predigttextes lesen wir dann im Verlauf der Predigt. Also nehmt gerne eure Bibel zur Hand und schlagt Kapitel 24 schon mal auf, weil wir immer wieder darauf zurückkommen. Aber zum Einstieg möchte ich gerade noch mal abholen, da wo wie David jetzt in die Situation in Kapitel 24 gekommen ist. So, wir wissen, dass David von Samuel zum König gesalbt wird und anschließend muss er weiter als Schafhirte bei seinem Vater dienen. Direkt von der Weide kommt er dann aufs Schlachtfeld, wo Saul mit seiner Armee, der Armee von den Philistern gegenübersteht und in einem heldenhaften Kampf wird er dann zum Retter Israels und schlägt Goliath, der ihm eigentlich haushoch überlegen ist. Dafür bekommt er von Saul eine große Belohnung. Er wird der Schwiegersohn von Saul. Er bekommt sehr viel Geld. Sein Vater bekommt Steuerfreiheit. Aber dann dauert es nicht lange und Saul wendet sich gegen David aus Eifersucht. Denn Saul erkennt, dass David sein Rivale auf den Königsthron wird. Und er versucht dann mehrfach, ihn zu töten. Letztlich muss David in Todesgefahr fliehen und gewinnt zwar Jonathan, den Sohn Sauls, als engen Freund, doch kann David trotzdem nicht am Hof von König Saul bleiben und muss fliehen. Und wir sind jetzt im Grunde, das ist ja schon ein ziemliches Hin und Her, wir sind also schon eigentlich mitten im ersten Predigtpunkt, der heißt Verwirrung durch Gottes Führung. Denn dieser gerafft geschilderte Abriss von Davids Leben soweit ist ein ziemlich verwirrendes Auf und Ab für David. Nachdem er im Grunde aus dem Nichts als jüngster Sohn eines Landwirts, eines Bauern, der nur die Schafe hütet, wird er zum König geweiht, von dem höchsten Priester, der zu der Zeit lebte. Und danach muss er quasi erstmal wieder zurück zur Herde und dann wird er noch höher mit weltlichem Segen ausgestattet. Er wird der Schwiegersohn des Königs, so wie wir es gerade gehört haben, und er muss plötzlich fliehen. Das heißt, im Grunde weiß David vermutlich gar nicht genau so, wo will Gott mich denn überhaupt hinführen? Und so befinden wir uns jetzt in Kapitel 21 und da flieht David zu den Priestern von Nob und dort in Nob wurde die Bundeslade des Herrn aufbewahrt und David und seine Leute essen die Schaubrote auf dem Altar, da sonst eben nichts anderes zu essen da sind. Und das sind heilige Brote, die dem Herrn geweiht waren. Doch offensichtlich ist es zulässig, dass David sich dieser Brote bedient. Denn sogar Jesus, er zitiert in Matthäus dieses Ereignis, als er von den Pharisäern zur Rede gestellt wird, nachdem seine Jünger am Sabbat Ehren geerntet haben, um die zu essen. Da heißt es in Matthäus 12, Vers 1, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder, seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welcher weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester. Christus rechtfertigt also das Handeln von David im Nachhinein ausdrücklich und setzt das Essen des Brotes in den gleichen Zusammenhang wie das Ehrenraufen seiner Jünger am Sabbat. Und in der Not versorgt der Herr seine Leute, und das ist, erkennen wir, das ist wichtiger als rituelle Vorgaben. David erfährt hier in Nob, wie Gott seine Leute, wie Gott ihn versorgt. Und in Nob bekommt er dann auch das Schwert vom Goliath, der aus Gat stammt. Und auf seiner Flucht aus Nob, interessanterweise, ist das erste Ziel, was er hat, dass er nach Gat geht. Er hat das Riesenschwert von dem Goliath dabei. Dann geht er nach Gat auf seiner Flucht, um dort ja, in Sicherheit zu sein. Aber das ist eben ausgerechnet die Heimatstadt von diesem bedeutenden Krieger. Und ja, ich weiß nicht so recht, was ihn wirklich bewogen hat, dorthin zu gehen. Vielleicht dachte er, dass er dort auf jeden Fall sicher sein würde für Saul, weil Saul ihn dahin nicht verfolgen würde. Aber andererseits musste er auch annehmen, dass die Philister in Gat, dass sie ihn im Grunde nicht besonders freundlich aufnehmen würden, weil das ist, er hat ja nun den besten Krieger dieser Stadt, den hat er im Kampf getötet und jetzt kommt er dahin, hat auch noch die Waffen von ihm und sagt, ich suche hier Zuschlupf, Zuflucht. Und die Leute aus Gat sagen dann eben auch in Kapitel 21, Vers 12, ist das nicht David, der König des Landes? Ist das nicht der, von welchem sie im Reigen sangen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber Zehntausende? Und diese Worte nahm sich David zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und gebärdete sich verrückt unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Stadttores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Das heißt, er hat dann irgendwie gemerkt, okay, hier bin ich völlig falsch. Und dann hat er sich verrückt gestellt. Und der König Achis, der König von Gat, der schickt ihn auch wieder fort und sagt dazu noch, ich habe hier schon genug Verrückte, geh du mal bitte wieder weiter. Also zieht David weiter und versteckte sich in der Höhle von Adullam und dabei schlossen sich ihm dann etwa 400 Mann an, die unter der Regentschaft von König Saul in wirtschaftliche Not geraten waren. Sie suchten Zuflucht und David konnte ihnen Zuflucht bieten, obwohl er selbst immer noch auf der Flucht war. Und dann begegnete er dem Propheten Gad und der sagte zu ihm, dass er jetzt von Adullam nach Moab gehen sollte. Und zwischenzeitlich hadert Saul damit, dass David sich so großer Beliebtheit erfreut. Das heißt, es kommen ja viele Leute, die sich dem David anschließen und er stellt die Loyalität seiner eigenen Leute in Frage. Und so statuiert er ein Exempel, indem er alle Priester und alle Bewohner von Nob töten lässt, weil diese David geholfen haben. Sie haben das zwar in einem guten Glauben gemacht, dass David ja der beste Krieger von König Saul ist und sie wussten zu dem Zeitpunkt nichts von diesem Streit, aber das war Saul egal. Sie waren ihm zwar treu, aber er hat gesagt, ihr habt meinem Feind geholfen und so müsst ihr alle sterben. Der Einzige, der dort entkommt, das ist Abjatar, der Sohn des Hauptpriesters von Achimelech, von Nob. Der kann fliehen und der sucht Zuflucht bei David. Und David sagt ihm, bleibe bei mir und fürchte dich nicht, denn der, welcher nach meinem Leben trachtet, der trachtet auch nach deinem Leben, doch bei mir bist du gut beschützt. In Kapitel 23 geht die Flucht weiter und da hat David gehört, dass die Stadt Kehila von den Philistern bedrängt wird und so geht er hin mit seinen 400 Mann und nachdem Gott ihm tatsächlich auch den Auftrag dazu gegeben hat und befreit Kehila von den Philistern. Saul hört dann davon und für Saul ist das dann die Gelegenheit, er hat keine Dankbarkeit dafür, dass David eine Stadt aus seinem Verantwortungsbereich von den Philistern befreit hat, sondern er denkt darüber nach, okay, jetzt weiß ich, wo er ist in einer Stadt, dann schnell hin mit meinem Heer, dann kann ich ihn dort fangen und töten. Und so haben wir hier die Rollen, wer der Gute und der Böse ist, im Grunde schon recht eindeutig verteilt. David, das ist der Beschützer und Befreier, Saul, das ist der ungerechte König und Verfolger. David schützt den letzten Überlebenden von Nob. Saul tötet alle Priester und alle Einwohner von Nob. David gibt diesen 400 Männern Schutz. Saul jagt David und diese 400 Männer. David befreit die Stadt Keila von den Philistern und Saul kümmert sich überhaupt nicht um die Befreiung dieser Stadt und zieht dagegen mit seinem ganzen Heer los, um David in Keila zu fangen. Das ganze Volk sieht also die Ungerechtigkeit, mit der Saul dem David hinterherjagt. Und auch für Jonathan, den Sohn Sauls und designierten Thronfolger, ist es klar. Und so sucht Jonathan David irgendwo in den Wüsten von Ziph und Maon auf, in die David mittlerweile geflohen ist. Und er hat jetzt schon 600 Mann um sich geschart. Und Jonathan spricht zu David in Kapitel 23, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel und ich will der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Und Saul findet David erneut und fängt ihn beinahe, doch muss er die Verfolgung abbrechen, da die Philister an anderer Stelle in das Land eingefallen sind und Saul zur Verteidigung ausrücken muss. Davids Leben ist also seit seiner Salbung zum König einerseits wirklich von großen Erfolgen geprägt. Die Salbung selbst, die Berufung an den Hof, der Sieg über Goliath, die Heirat der Königstochter Michal, die Freundschaft mit Jonathan, die vielen Menschen, die sich ihm anschließen, die Befreiung von Keila. Und andererseits erlebt er auch immer wieder große Enttäuschungen. Nach der Salbung muss er erstmal wieder Schafe hüten. Saul stellt sich gegen David und versucht ihn mehrfach direkt zu töten. David muss fliehen, er muss seine Frau verlassen und wie ein Gejagter auf der Flucht leben. David muss ertragen, dass die Priester von Nob, die ihm geholfen haben, von Saul getötet werden. Und seine Flucht vor Saul führt ihn quer durch das Land. David ist nirgendwo sicher, denn sobald Saul seinen Aufenthaltsort kennt, verfolgt er ihn dorthin mit seiner militärischen Macht. Man könnte jetzt also annehmen, dass David eigentlich nur ein großes Problem in seinem Leben hat. Und das ist König Saul. Wäre Saul nicht König, ergäben sich für David offensichtliche Vorteile. David wäre König, die Zeit der Ruhelosigkeit und Flucht wäre vorbei, das Volk müsste keinem selbstsüchtigen König mehr nachfolgen. David könnte sich also fragen, welchen Plan Gott mit ihm eigentlich verfolgt, und er durfte eben durch diese Führung von Gott durchaus verwirrt sein. Denn bei allem Guten, das er durch Gott erfahren hat, kam er eben doch nie an ein Ziel. Und in dieser Verwirrung ist es für ihn nicht einfach, die Führung Gottes zu erkennen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich das Erkennen von Gottes Führung. Denn jetzt passiert etwas ziemlich Unerwartetes. David bekommt die Möglichkeit, sich aller seiner Probleme zu entledigen. In Kapitel 24 lesen wir, dass David in der Wüste En-Gedi Zuflucht sucht. Und als Saul davon erfährt, nimmt dieser mit 3000 seiner besten Soldaten die Verfolgung auf. David und seine Männer versteckten sich in einer Höhle und Saul kommt genau in diese Höhle, um dort seine Notdurft zu verrichten. Und ohne es zu wissen, liefert sich Saul dem Mann aus, den er bis aufs Blut verfolgt und töten möchte. In dieser Situation ist Saul völlig hilflos. Er weiß überhaupt nicht, in welcher Gefahr er sich befindet. Er hat seine Waffen abgelegt und seine Kriegsleute warten in respektvoller Entfernung. Für David eröffnet sich hier also unversehens die Möglichkeit, Saul zu töten. Er ist waffenlos. David wäre, wenn Saul tot ist, alle seine Sorgen los. David ist schon als König gesalbt. David hat die Zusage von Jonathan, dass er ohnehin von Gott zum Königtum bestimmt ist. Er könnte also Fakten schaffen und damit scheinbar Gottes Plan nochmal richtig in Schwung bringen, in seine Richtung. Doch David zögert. dass Saul eben ebenfalls ein Gesalbter Gottes ist. Die Männer von David ermutigen ihn, die Gelegenheit zu nutzen. Kapitel 24, Vers 5. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Dieses Stand auf bedeutet nicht nur, dass er sich erhoben hat, weil er im Sitzen das nicht machen konnte, sondern das bedeutet, dass er sich eben entschlossen gegen den Rat seiner Leute gestellt hat. Die haben ihm gesagt: Mach dem Leben von Saul ein Ende und du bist deine Sorgen los. Und David sagt: Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Das ist ein Gesalbter Gottes und es kann nicht recht sein, dass ich einen Gesalbten Gottes töte. Also schnitt er nur einen Zipfel ab und dann lesen wir auch im Text, dass das für ihn schon aufregend genug war. Und in 24 Vers 7 geht es weiter: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und so hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Weil die hatten natürlich selbst auch alle ein hohes Interesse daran, dass dieser Saul nicht mehr König ist, weil die waren ja mit auf der Flucht. Aber was hat David hier gemacht? Hätte nicht jeder von uns im ersten Augenblick gemeinsam mit Davids Männern gerufen: Das ist die Gelegenheit und kann nur von Gott so gelenkt sein, dass unser ärgster Feind wehrlos in unsere Hände fällt? Es spricht doch alles dafür. Saul ist unbewaffnet, David ist schon als König gesalbt und verdiente Saul nicht sogar den Tod für die Verbrechen, die er begangen hat, zum Beispiel an den Priestern von Nob? Wäre das nicht gerecht, ihn jetzt zu töten? Warum nicht das Schicksal in die eigenen Hände nehmen? Die Gelegenheit ist günstig, wie noch nie, und ermöglicht, unsere Wünsche umzusetzen. Die Lage ist doch klar. Doch die Entscheidung liegt hier eben zwischen falschem Handeln und geduldigem Warten. Kennen wir solche Situationen? Natürlich. Wir haben keine Feinde wie König Saul, die uns verfolgen und töten wollen. Aber ich möchte mal zwei Beispiele herausnehmen, wo wir in vergleichbare Gewissensnöte kommen können wie David, dass wir eben einen Wunsch haben und dass dieser Wunsch, dass es äußere Anzeichen gibt, dass es eigentlich ein guter Wunsch ist und dass sich eigentlich alles in diese Richtung bewegt und ja, dass es vielleicht nicht ganz Gottes Wille ist, aber dass wir ihn irgendwo diesen Willen mit unserem Wunsch in Einklang bringen. Also erstens, wenn wir einen Partner suchen, mit dem wir ein gemeinsames Leben aufbauen wollen. Da ist zum Beispiel eine junge Frau, die sich einen attraktiven und einfühlsamen Mann getroffen hat, sich in ihn verliebt. Die beiden können sich prächtig unterhalten. Beide haben einige gemeinsame Interessen und sind in ihren Begegnungen ausgelassen und fröhlich miteinander. Es scheint, als hätte Gott die beiden zueinander geführt, denn sie passen so gut zusammen. Es ist ein schönes Paar. Sie gehört einer christlichen Gemeinde an. Sie glaubt, bekennt das Evangelium von Jesus Christus, während er bisher zu keiner Gemeinde gehört. Bei ihm ist nicht ganz klar, wie ernst er es mit Gott nimmt. Hat er das Evangelium erfasst? Zwar geht er mit in ihre Gemeinde, doch vielleicht auch nur, weil es für sie wichtig ist. Andererseits haben sich die beiden nicht durch einen großen Zufall kennengelernt. Hat nicht Gott die junge Frau zu dem Mann hingeführt? Es war so unwahrscheinlich, dass sie sich überhaupt kennenlernen. Und jetzt verstehen sie sich so gut und er kommt doch auch mit in die Gemeinde. Es waren so viele nicht zu erwartende Fügungen und die gemeinsamen Interessen. Das muss doch Gottes Wille sein. Und dass er noch nicht so klar im Glauben steht, nun, das kann ja noch kommen, wenn die beiden verheiratet sind. Was ist hier angesagt? Erstmal Fakten schaffen, heiraten, denn sie begehren einander so sehr. denn die beiden möchten so gerne heiraten. Und der Glaube wird dann bei ihm sicher noch durchbrechen. Oder sollten sie mit Geduld warten, bis der Herr dem jungen Mann das Herz aufgetan hat, er von Herzen Christus liebt und nicht nur die junge Frau begehrt. Und falls das nicht passiert, ist er vielleicht doch nicht der Richtige und die Suche geht von vorne los für die junge Frau? Oder ein anderes Beispiel, ich bekomme Angebote für ein Angebot für eine neue Arbeitsstelle, die höchst attraktiv ist, sowohl inhaltlich als auch finanziell. Das ist vielleicht ein einmaliges Angebot. Allerdings müsste ich meine Mitarbeiter in der Gemeinde einstellen, da der zeitliche Aufwand für die Arbeit nichts anderes zulässt. Meine Aufgaben in der Gemeinde könnte zu dem Zeitpunkt zwar kein anderer übernehmen, doch die berufliche Entwicklung ist so verlockend. Mit dem erhöhten Einkommen könnte ich die Gemeinde doch finanziell besser unterstützen. Was soll ich hier tun? Die neue Stelle annehmen und die Aufgaben der Gemeinde werden sich schon irgendwie regeln? Oder mit Geduld warten, bis sich eine andere Möglichkeit ergibt, die mit meinen Aufgaben in der Gemeinde besser zu vereinbaren sind? Das waren jetzt zwei Beispiele, aber es fallen sich uns sicher noch andere Situationen ein, wo wir ja eigentlich vermuten, dass unsere Wünsche nicht ganz zu Gottes Plan passen, aber wir dann doch nach Wegen suchen, dass Gottes Plan in unsere Wünsche passt. Woran kann ich also Gottes Führung erkennen? Für David ist es eindeutig. Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Vers 7. Für David war es nicht denkbar, dass er die Pläne Gottes an seine Pläne anpasst. Er wollte nach Gottes Willen leben und er sucht nach Gottes Willen und nicht nach seinem. Hätte er nach seinem Willen gesucht, so wäre er den Empfehlungen seiner Männer gefolgt und hätte die Gelegenheit ausgenutzt, um Saul auszuschalten. Es hätte noch nicht mal falsch ausgesehen, doch es wäre nicht nach Gottes Willen gewesen. Denn es ist unmöglich, Gottes Willen zu tun, wenn man seine Gebote bricht. Und in diesem Fall war es eben, den Gesalbten des Herrn zu töten, wäre nicht in Ordnung gewesen. Es war für David nicht denkbar, dass Gott es führen könnte, dass sein Gesalbter, Saul, von jemandem getötet würde und Gott das auch noch belohnte. Das steht nicht ausdrücklich in der Bibel, dass das nicht geschehen darf. Und doch ist es für David aus dem ganzen Zusammenhang der Schrift klar, dass der, der Saul tötet, nicht auch noch gesegnet wird. Später stirbt Saul ja in dem Kampf. Er wird ja getötet. Und dann wird David König. Das heißt, es erfüllt sich ja später auch, dass David König wird. Aber es war für David klar, dass der, der diese Tat vollbringt, dass der keinen besonderen Segen bekommt. So wie der ja dann tatsächlich gekommen ist und David hat ihn dann selbst getötet, weil er den Gesalbten des Herrn getötet hat. Natürlich hat David seine Wünsche. Natürlich kann er auch Verheißungen erkennen, dadurch, wie Gott ihn geführt hat. Aber soll er die Sache selbst in die Hand nehmen oder mit Geduld warten, bis Gott ihn zur Erfüllung der Verheißungen hinführt? Schauen wir uns unsere beiden Beispiele an und fragen uns, kann es Gott segnen, wenn sich die Frau einen Mann sucht, der nicht klar im Glauben steht und hofft, ihn durch die gemeinsame Verbindung zu bekehren? Oder sollte sie lieber mit Geduld warten, bis Gott diesem Mann das Herz öffnet und ihn zum Glauben führt und er verantwortlich seine Aufgaben als Mann in einer christlichen Ehe übernehmen kann? Was ist da geboten? Oder kann Gott es segnen, wenn ich meine Aufgaben in seiner Gemeinde aufgebe, um meine beruflichen Wünsche zu erfüllen und ich mich intensiver meiner Karriere widme, anstatt mit Geduld zu warten, bis Gott Gelegenheit schenkt, dass beides miteinander vereinbar ist? Auch in diesen beiden Fällen finden wir in der Bibel keine ganz konkreten Anweisungen im Zusammenhang. Wird es allerdings klar, was in unserem Leben an oberster Stelle stehen sollte? Suche ich, meine Wünsche und Ziele umzusetzen? Oder suche ich zuallererst nach Gottes Ehre? David suchte nach Gottes Ehre. Er ließ seinen Feind ziehen und wartete, bis er selbst bei Gott an der Reihe war. So wie wir es eben auch eingangs heute im Gottesdienst im Psalm 57 gehört haben, ab Vers 7. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt, sie haben eine Grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen. Mein Herz ist getrost, o Gott, mein Herz ist getrost, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Laute, wacht auf, ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Nationen, denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. David hat den Psalm 57 vermutlich in der Höhle von Engedi gedichtet, und zwar bevor das passiert ist, und bringt dort in dem Moment der Verfolgung sein unendliches Vertrauen in Gott zum Ausdruck und mündet den Psalm in Gottes Lob. Wenn wir also nach Gottes Führung suchen, dann sollte uns diese Frage antreiben: Bin ich im Einklang mit Gottes Wort und dient mein Handeln seiner Ehre oder in erster Linie meinen Bedürfnissen? Steht Gott bei uns an erster Stelle, dann erleben wir Gottes Führung, so wie David es tat, als er Saul aus der Höhle ziehen ließ. Damit bin ich bei Punkt 3. Das Erleben von Gottes Führung. David rief Saul nach, als er sich aus der Höhle entfernt hatte, und durch den Zipfel des Gewandes, den er abgeschnitten hatte, konnte er Saul nachweisen, in welcher Todesgefahr dieser sich befunden hatte. Er rief ihm nach und sagte: Saul, hier bin ich. Und zeigte ihm auch gleichzeitig, dass er ihn verschont hatte. Und wie reagierte Saul? Saul reagierte beschämt und er sprach in Vers 18: Du bist gerechter als ich, denn du hast mir mit Gutem vergolten, ich aber habe dir mit Bösem vergolten. Und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, weil der Herr mich in deine Hand gegeben hat und du hast mich doch nicht umgebracht. Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Es zahlt sich also direkt für David aus, dass er Geduld gezeigt hat und nicht selbst den Gesalbten Gottes getötet hat. Vielmehr hat David gezeigt, dass er auf Gott vertraut und mit Geduld warten und erleben kann, wie Gott ihn führt. Davids Geduld führt genau zu dem Ergebnis, das in Sprüche 25 steht, für den Umgang mit den Feinden. Da heißt es: Hat dein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot. Hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken, denn damit sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Wie wir in der Schriftlesung heute aus dem Römerbrief gehört haben, zitiert Paulus genau diesen Vers aus Sprüche. Seinen Feinden etwas Gutes tun, und es ist sogar mit einer Verheißung verbunden: Der Herr wird es dir vergelten. Dadurch, dass David so gehandelt hat, hat er feurige Kohlen auf das Haupt von Saul gesammelt. Saul ist beschämt und verkündet selbst, welchen Plan Gott für David vorgesehen hat. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss werden wirst und dass das Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. Das sagt Saul in Vers 21. David erlebt hier Gottes Handeln, weil er mit Geduld Gottes Handeln abwartet. Die Zusage von Jonathan bekommt er durch König Saul selbst bestätigt. So entspricht David auch dann der anschließenden Bitte von Saul: So schwöre mir bei dem Herrn, dass du meinen Samen nicht nach mir ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor es dem Saul. Und damit hatte David also erstmal Ruhe vor ihm. Saul zog heim, David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. Fassen wir also nochmal zusammen. Wir haben in unserem Text gesehen, mit wie viel Geduld David auf Gottes Führung wartet. Und obwohl David durch die Führung Gottes verwirrt sein durfte, Salbung zum König, wieder Viehhirte, Sieg gegen Goliath, Belohnung durch König Saul, mehrmals versuchter Totschlag durch Saul, Flucht vor Saul, sehen wir, wie viel, oder können wir uns fragen, wie viel Vertrauen in die Wirksamkeit der Salbung zum König bei David wohl noch vorhanden gewesen sein muss, nachdem diese ganze Geschichte dann anschließend passiert ist. Aber David hat trotzdem abgewartet und auf Gott vertraut. Denn er muss immer noch sehr viel Vertrauen darauf gehabt haben. Denn David erkennt Gottes Führung, auch als Saul sich unbewusst in die Hände Davids begibt. David sucht nicht den schnellen Erfolg, sondern weiß, dass Gott souverän führt und David deshalb sein Glück nicht selbst in die Hand nehmen muss und abwarten kann. Denn anschließend erlebt er auch Gottes Führung, als sich Saul zu erkennen gibt und ihm dieser die Königswürde für die Zukunft zuspricht und ihn jetzt eben nicht mehr verfolgt. Und hier möchte ich jetzt noch einmal für uns einhaken, denn genauso wie für David die Versuchung da war, Saul zu töten und sich selbst auf den Thron zu setzen, so geraten auch wir in die Versuchung, unser Geschick selbst in die Hand zu nehmen, anstatt geduldig zu warten. Und warum schaffen wir es nicht zu warten? Wir scheitern meistens an folgenden Punkten. Wir bezweifeln Gottes Souveränität. Wir sind von Gottes unerschütterlicher Liebe nicht überzeugt. Und genauso wie Saul stellen wir unsere eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt unseres Lebens. Wir schauen, was wir wollen. Wir zweifeln, ob Gott uns wirklich so führt, ob Gott wirklich so souverän ist, dass er uns auch aus dieser Misere, in der wir uns scheinbar befinden, wieder herausführt. Und natürlich führt er uns wieder heraus, weil seine Liebe zu uns so groß ist. Er hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Gottes Liebe ist unerschütterlich. Aber auch das vergessen wir in dem Moment. Stattdessen sehen wir, was wir gerne haben möchten, wo wir uns gerne sehen möchten. Und erkennen dann nicht, ja, ist das jetzt allein unser Wunsch? Wie passt das zu Gottes Plan? Und wir könnten voll und ganz auf Gott vertrauen, wenn wir wirklich glauben, dass wir bei Gott Vergebung gefunden haben. Gott liebt uns. Gott hat seinen Sohn in diese Welt geschickt. Das, was wir jetzt zu Weihnachten feiern. Und sein Sohn ist für uns ans Kreuz gegangen und da hat er seine ganze Liebe gezeigt. Doch die Frage ist, wenn wir das Gefühl haben, dass wir Gottes Weg gehen, warum sollte Gottes Liebe und Vergebung dann eben nicht auch für mich reichen? Unsere ganze Ungeduld geht letztlich darauf zurück, dass wir dem Evangelium, den Zusagen Gottes nicht vertrauen und unser Glück selbst in die Hand nehmen. Wenn wir sicher wären, dass Gott uns den Weg führt, der für uns richtig ist, dann bräuchten wir überhaupt nicht in den Konflikt mit seinen Geboten kommen, um unsere eigenen Wünsche zu erfüllen. Entweder verstehen wir nicht, wie Gott zu uns steht, oder wir schätzen seine Vergebung nicht hoch genug ein. Dieser Unglaube, der lässt uns oft am Abgrund der Katastrophe taumeln, um eine schnelle Lösung für eine Situation zu finden, die wir nicht mögen. Dem müssen wir widerstehen. Und stattdessen der allumfassenden Gnade Gottes vertrauen und mit Geduld auf seine Güte warten. Und diese Geduld können wir nur mit Blick auf Jesus Christus und auf seine unerschütterliche Liebe aufbringen. Die Geschichte von David, die wir heute gehört haben, das ist eine Vorschattung auf das Handeln von Christus. David hat Saul nicht getötet, obwohl Saul es verdient gehabt hätte. Und genauso hat Christus darauf verzichtet, uns zu verdammen, obwohl wir es verdient haben. David hat der Versuchung widerstanden, den kurzen Weg zum Königsthron zu nehmen. Und Christus hat der Versuchung in der Wüste widerstanden, den kurzen Weg zur Weltherrschaft zu nehmen, den der Teufel ihm angeboten hatte. Christus hätte die Herrschaft über die Welt auch ohne den Weg über das Kreuz einnehmen können. Doch hätte es uns das Leben gekostet, wenn er seins nicht gegeben hätte. Er hat den langen und beschwerlichen Weg genommen, damit wir durch seinen Tod leben können. Das ist das Evangelium. Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns zu retten, als wir noch Sünder waren. Für unsere Rettung ist er gestorben und in diesem Vertrauen können wir mit Geduld auf Gottes Führung warten. Paulus schreibt dazu zu den Philippern in 1, Vers 9: Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, und erfüllt seid mit Früchten der Gerechtigkeit. Und warum und wozu? Zur Ehre und zum Lob Gottes. Wenn wir in diesem Vertrauen unser Leben führen, dann müssen wir keine faulen Kompromisse machen und müssen nicht versuchen, nach Gottes Plan, nach unseren Wünschen zu beeinflussen. Vertrauen in Gottes gute Führung wird uns leiten und helfen, ein Leben zu seiner Ehre zu führen. Vertrauen in das Erlösungswerk Christi wird uns Gottes Führung erleben lassen. Und so schließe ich mit Hebräer 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.